Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, die Folgen der digitalen Revolution, die Art, wie unsere digitalen Errungenschaften unsere Leben beeinflussen. Dies anhand einer brandneuen Graphic Novel namens Gläserne Gedanken des Autors Matthias Gnehm, der sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Zu Gast sind wir heute im Sphere in Zürich, einer Bar mit Büchern oder einer Buchhandlung mit Bar. Sie können sich's aussuchen. Und zu Gast sind heute die Kulturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Christine Lötscher, der Sprachwissenschaftler Balthasar Bickel und der Autor dieses unüblichen Bandes Matthias Gnehm. Herzlich willkommen euch allen. Matthias Gnehm, ich möchte gerne bei dir anfangen. Das Unübliche dieses Bandes, das möchte ich noch ein bisschen verschieben, aber woher denn die Idee dazu, einen Comic zu machen über diese digitale Evolution oder Revolution?
Man wird ja schon schnell paranoid heutzutage. Mhm. Was man macht, wird registriert, wo man surft, was für Ferien man bucht, was für Telefonate, das man macht, Spracherkennungs-Apps, Siri. Man ist schon nahe dran, an dieser Grenze paranoid zu werden.
Nun hat dieses Buch eine unübliche Form. Es ist etwa so groß wie ein Handy, wie ein Rasierapparat, wie eine Stoppuhr. Und man liest, wie man scrollen würde. Also vor allem gibt es natürlich die digitale Form und da ist es dann tatsächlich auf dem Bildschirm, scrollt man runter. Die Einheit von Inhalt und Form, das ist das, was interessiert hat.
Absolut richtig und ich wusste nicht, wie das passieren sollte. Und ich wusste, dass es Bild, Text in vertikaler Anordnung geben sollte, weil wir das kennen vom Handykonsum natürlich, also Zeitungen und so weiter, diese Abfolge Bilder, Texte. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Errungenschaft. Und gleichzeitig wusste ich, dieses endlose Band, also nicht die Bande dessinée, wie sie in Frankreich gelesen wird, von links nach rechts, die dann mit Umbrüchen arbeitet, sondern eben vertikal. Und ich ging dann zu meinem Verlag, zu Giulia Marti und Claudia Barandun, und ich habe ihnen das geschildert. Und ich dachte an eine Zeitung mit Spalten. Oder ich hatte ein riesiges, langes Buch, das war ein bisschen mühsam. Und dann kam die Idee von der Edition Moderne, hey, wir drehen das um 90 Grad. Das war Teamwork, das war ihre Entscheidung, das war ihre Idee und damit war diese Einheit, die du ansprichst, zwischen Form und Inhalt, glaube ich.
Darf ich dich fragen, welche du vorziehst denn?
Die digitale oder die gedruckte?
Ja.
Ja, ich liebe die Bücher immer noch mehr und ich bevorzuge die gedruckte, weil ich mich viel mehr zurückziehen kann, weil ich es abstrahieren kann. Es ist nur diese Geschichte und nicht auch noch ganz viel anderes, was da geht auf diesem kalten Glas.
Mhm. Zum Inhalt. Anina Tommen und Markus Hug, die sind ein Paar mit einem jungen Kind. Andreas, das ist ein Schreikind, das die Beziehung zwischen den beiden recht belastet. Man muss wissen, Markus, das ist ein Autor. Sein neuestes Buch heißt Im toten Winkel. Und wir erleben die Dauerkrise des Paares mit dem Kind, das quasi ständig dazwischen schreit, wenn sie zusammen sind. Aber auch den Alltag mit dem Schreiben und so weiter. Und jetzt geht's natürlich auch, da werden alle möglichen Formen der technologischen Entwicklung durchdekliniert. Ich gucke mal schnell auf mein Blatt. Das sind unter anderem Akten im Firmenarchiv, E-Mails. Die meisten Leute haben schon fast wieder vergessen, wie man darauf antwortet. Das wissen wir aus dem Alltag. E-Mails mit CC, dann geht das weiter bis zu Mikrosensoren, die Gedanken lesen können und Verschwörungstheorien, also quasi von really old school zu relatively old school zu relatively new und dann really new. Alles erleben wir. Jetzt dieser Markus Hug, ist das ein alter Ego? Äußert der seine Ängste gegenüber der digitalen Welt?
Das ist natürlich mein alter Ego, genau gleich wie all die Figuren, die in mir entstehen. Und das ist auch ein Thema, woher das Ganze kommt und warum das so oder eben nicht anders gemacht wird. Und mir war es wichtig, irgendwo an einen Kern zu gehen. Mir ist das autobiografische Schreiben ist mir ein Graus, genau gleich wie dem Markus Hug auch. Mhm. Aber was ich wichtig finde, sind die Emotionen, die sich da so ansammeln im Leben, dass man die halt registriert, aufnimmt und schlussendlich irgendwie verarbeitet in anderen Figuren. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Trick, der vielleicht zielführend ist, vielleicht könnte man den auto-emotionale Fiktion sagen. Ich weiß es nicht, es ist eine fiktive Geschichte, aber mit Emotionen, die ich selbst erlebt habe.
Mhm. relativ früh im Buch, in diesem Band, geht er zu einem Interview. Man muss auch noch sagen, er ist ein Autor, der nicht schreibt. Das mag erstaunen, aber er diktiert seine Texte quasi in ein Gerät, das seine Stimme aufnimmt und von dort wird es dann übersetzt in eine gedruckte Form. Und irgendwann bei dem Interview sagt er irgendwie, wird er gefragt, hast du Angst davor oder denkst du, dass man in 20 Jahren deine Bücher noch liest? Ist das auch ein Gedanke, der von dir kommt? Oder?
Nee, das war ein Interview von Roger Schawinski mit Hermann Burger. Und das ist natürlich brutal, wenn du so in ein Interview einsteigst. Und
aber das war gleich noch der Anfang des Interviews.
Ja, das war im Strauhof eine Ausstellung und ich habe natürlich nur genau diesen Teil von dieses Interviews gehört. Und es ist natürlich brutal. Und ich meine, Burger hat sich noch viel geschickter als mein Markus Hug geäußert. Und er hat gesagt, er war nie gut im Sport. Deswegen schreibe er, aber es sei nicht Geltungsdrang.
Mhm. Ein interessanter Gedanke kommt dann hinterher, verlässt den Raum mit dem Interviewer und geht raus und spaziert durch seine Welt, durch einen Park oder so und macht sich Gedanken zu diesem Schreiben. Und dann kommt er bei der Idee an, dass er quasi irgendwie seine Figuren sieht wie Figuren auf einer Spirale. Jetzt möchte ich euch auch noch ins Spiel bringen bei dieser Idee, dass man immer wieder am gleichen Punkt ankommt, so Figuren. Christine, kommt dir das bekannt vor aus der Geschichte der Literatur?
Ja. Ich muss auch sagen, dass wenn man es jetzt als Literatur-Kulturwissenschaftlerin liest, dieses Buch, dann ist es voller Bezüge. Und ich glaube, dass, Matthias, das ist auch etwas, was du ganz bewusst gemacht hast. Es ist ein Buch, das sich mit Digitalität, mit neuen medialen Formen auseinandersetzt und sich auch daran abarbeitet, wie kommt eigentlich das traditionelle Erzählen in diesen neuen Formen zum Ausdruck. Und insofern ist das Buch auch an vielen Punkten old school, würde ich jetzt sagen. Und das mit den Figuren ist ein Beispiel dafür. Also das nennt man jetzt in der Literaturwissenschaft Intertextualität oder Intermedialität. Also es ist eben, die Idee, die jetzt der Markus als Autor äußert, ist eigentlich klassische. Das ist etwas, das wir kennen aus der Literatur. Man liest Bücher, man schaut Filme, schaut Comics an, was auch immer, und erzählt daraus neue Geschichten.
Also ein Strom von Figuren und Ereignissen, die quasi wie schon immer hier waren. Jetzt aber trotzdem, dein Thema ist ja auch der Einfluss der digitalen Revolution auf das alles. Und da gibt es ja natürlich schon Veränderungen. Schon nur, was das Lesen angeht. Also wir kriegen jetzt einen Comic zum Beispiel, bei dem wir swipen. Schon das ist schon eine Entwicklung. Aber ich möchte jetzt auch dich mal ins Spiel bringen, Balthasar. Aufs Sprechen hat das auch so einen Einfluss, diese digitale Revolution, sagst du als Sprachwissenschaftler?
Nein, ich glaube aufs Sprechen nicht. Also da sehen wir auch keine Hinweise. Ich glaube auch, also die Handynutzung und alles hat eigentlich keinen großen Einfluss darauf. Ich glaube, da liegt keine große Story. Im Gegensatz zu anderem, zum Beispiel eben dem Gedankenlesen.
Ja, mit dem Gedankenlesen, das ist noch etwas, auf das wir auch zu sprechen kommen müssen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt. Hat es nicht irgendwie auch einen Einfluss, also die ganze Verkürzung, Verknappung von Texten, wie die Leute reden miteinander?
Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, mündliche Sprache ist komplett anders, als was wir uns gewohnt sind als geschriebene Sprache. Das ist, und die ist sehr kurz, die ist, wir formulieren selten komplette Sätze, wir haben viele Brüche, Unterbrüche, unterbrechen uns gegenseitig, da gibt's Halbsätze, Fragmente und so weiter. Das charakterisiert gesprochene Sprache. Das ist ganz normal. Und insofern, das Handy, diese neuen Medien haben hier keinen großen Einfluss. Im Gegenteil, ich glaube, wenn schon, haben sie einen Einfluss auf die geschriebene Sprache, indem wir zum Beispiel gerade in der Schweiz feststellen, dass immer mehr Leute im Handy Schweizerdeutsch schreiben. Es entsteht eine neue Norm, eine neue Schriftlichkeit, die wir früher nicht kannten, mit eigenen Regeln. Das ist ein interessantes kulturelles Experiment, was wir hier durchlaufen eigentlich. Also wenn schon, geht die Reise in die andere Richtung.
Also du siehst das als kreativer Prozess?
Ja, völlig. Ja. Es ist ein kultureller, evolutionärer Prozess, wo neue Normen entstehen, die sich verbreiten und sich immer wieder neu gestalten. Und, ja.
Ja, ich möchte noch mal auf Oldschool zurückkommen. Und zwar, was ich einfach ganz wichtig finde, ist, dass man klar den Comic auf dem Handy wirklich scrollen kann. Das ist die eine der eine Lesemodus, der zur Verfügung steht. Der andere Lesemodus ist ein ganz traditioneller, nämlich das Umblättern. Und wir blättern hier wirklich, wir scrollen nicht. Also das finde ich schon auch wichtig, die Materialität dieses Buches, die Bewegung der Hand, die wird ja intensiviert. Also auch durch dieses von unten nach oben Blättern werden wir uns auch bewusst, was machen wir eigentlich, wenn wir blättern? Und so setzen wir uns trotzdem eben auch mit dem traditionellen Medium Buch auseinander.
Ist für mich auch wichtig, diese Cliffhanger, die man hat am Schluss einer Doppelseite. Wie geht's weiter? Und das hast du in diesem Scrollen nicht.
Aber auf dem Handy dann schon.
Eben, beim Scrollen hast du's.
Eben.
Und beim Blättern bist du immer so, was passiert jetzt? Und das ist das Problem beim Scrollen. Es ist endlos eigentlich und es gibt diesen Spannungsaufbau weniger.
Mhm. Trotzdem noch ein bisschen beim Text zu bleiben. Also wir haben hier mit einem Autor zu tun, der seine Texte diktiert. Das muss ja einen Einfluss haben auf das, was herauskommt. Ist das vorstellbar? Gab es das schon?
Ja, also die alten, großen Klassiker, die haben natürlich sehr viel diktiert. Goethe hat diktiert. Diktieren war immer eine Methode für Autoren, also ich sage jetzt Autoren, ich weiß nicht, ob Autorinnen auch diktiert haben, vielleicht auch. Also es war immer etwas, was man machen konnte. Und es ist natürlich trotzdem nicht mündliche Sprache in dem Sinne, wie Balthasar das genannt hat, ist ja konzeptionell dann doch schriftlich. Also man denkt in Sätzen und Markus sagt ja auch, ich bin ein Mensch, der in fertigen Sätzen denkt. Und das ist eigentlich etwas Besonderes. Es ist ein Modus des Schriftlichen, glaube ich. Aber es ist natürlich schon auch spannend für diese Science-Fiction-Geschichte, dass er einer ist, der in fertigen Sätzen denkt.
Ja, aber es ist ja auch eine Sprache, die dann, wenn man jemand in ein Diktiergerät reinspricht, ist das ja vielleicht noch was anderes, oder? Als wenn jemand da ist, der da einfach Diktat aufnimmt.
Ja klar, er kann dann mit dem... Also ich kenne wirklich einen Autor, Alois Hotschnick, der redet in sein Diktiergerät und dann setzt er sich hin und arbeitet diesen Text durch. Da gibt es natürlich dann noch mehrere Überarbeitungsdurchgänge und es ist einfach der erste Akt sozusagen im Schreibprozess. Wobei man bei ihm, wenn ich das noch schnell anfügen darf, auch noch sagen muss, dass er sich ja quasi auf die Couch legt und dann frei assoziierend in sein Diktaphon oder ins Handy ist es reinredet. Und da spielst du natürlich auch auf die Psychoanalyse an. Weil das ist auch seine Methode, dieses sehr assoziative Schreiben. Mhm. Er plottet nicht, sondern er geht in diesen Flow seiner Ideen rein.
Aber das braucht ja schon ziemlich Übung. Also wenn man zum ersten Mal in einen Computer diktiert, es funktioniert ja überhaupt nicht, weil man sich nicht gewohnt ist, die Sätze so zu planen, zu Ende, so dass es nachher wirklich direkt funktioniert und man verwendet nachher mehr Zeit zu editieren von Hand, als wenn man es direkt getippt hätte. Also das ist, aber wenn man es mal kann, dann glaube ich, sofort kann man auch so in einen Flow geraten und es funktioniert. Aber es ist etwas, was man lernen muss. Es ist nicht ein natürlicher Modus, den man einfach kann, glaube ich.
Machst du das selbst?
Ich bin kolossal gescheitert. Ich musste mal, als ich ein Problem hatte mit der Hand und hat nicht gut funktioniert, mit der Zeit besser, aber es ist, man muss es lernen, glaube ich, wirklich.
Jetzt, Matthias, ich wollte dich gerade fragen. Hast du es probiert?
Ich habe recherchiert und ich habe mir nicht mit Siri geholfen, sondern ein anderes Programm. Und das Problem ist die Interpunktion. Man muss dann immer Punkt sagen und so weiter oder löscht das, wenn etwas nicht gelingt. Und das bringt einem eben aus diesem Flow heraus. Das wird besser werden, da bin ich überzeugt, aber...
Jetzt trotzdem, eines der großen Themen, das sich dahinter versteckt, ist natürlich die Angst vor der Technik, oder? Also ist denn der Moment gekommen, wo die Technik uns manchmal übernimmt?
Ganz am Anfang vom Buch war dieses Modell, dass wir eigentlich das ganze Innere nach außen stülpen. Was würde passieren, wenn wir wirklich gläsern sind, alle, komplett? Wir könnten nichts mehr verbergen, wir könnten nicht mehr lügen, wäre noch toll. Putin könnte nicht mehr lügen, es wäre sofort gerade ja, Lüge. Man könnte ihn aus dem Verkehr ziehen. Es wäre alles sehr transparent. Auf der anderen Seite würde es wieder missbraucht werden. Und das ist genau die Angst, die ich selbst auch habe schlussendlich. Was passiert mit den Daten? Was passiert, wenn ich einfach mit Siri spreche? Es gab diesen Skandal 2019, dass diese Daten tatsächlich weitergegeben wurden. Nur 30 Sekunden. Für was? Damit sie lernen. Damit sie besser werden in der Spracherkennung. Und das, also ich habe Artikel von dir gelesen, das ist eine Katastrophe.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist eine große Gefahr. Die Weitergabe von gesprochenen Schnipseln, sagen wir mal, also das läuft, das sind Trainingsdaten für diese Sprachmodelle. Das finde ich jetzt fast eher nur die Spitze des Eisbergs. Also das wirklich problematisch ist die Weiterentwicklung der Technologie, die eben wirklich geplante Sprache abfangen kann, bevor sie geäußert ist. Also was du eben in dem Buch auch thematisierst. Also da denke ich schon, da haben wir wirklich ein großes Problem vor uns, das wir unterschätzen.
Ich kann schon was dazu sagen, wenn man forscht. Also weißt du, dass Mark Zuckerberg ein Ostküsten-Startup gekauft hat für Milliarden, das Control Lab heißt. Und von dort kommt auch die Idee, dass wenn das Signal mal draußen ist vom Hirn, dann haben wir es einfach. Ich glaube, im Hirn sind wir noch ziemlich sicher. Aber wenn es dann draußen ist und wenn es darum geht, den Finger zu heben oder nicht zu heben oder eben nur zu denken, dass er sich hebt, und das genügt bereits, damit ein Buchstabe ausgewählt werden kann, dann sind wir fast so weit.
Nein, ich denke auch, und ich meine, die Forschung hier läuft schon, also es ist schon beeindruckend, wie schnell es geht. Oder? Also noch vor einem Jahr war irgendwie, oder vor einem halben Jahr, muss man sagen, waren die besten Modelle, sind ähnlich wie du beschreibst, die, was sie abzapfen, sind die motorischen Pläne, also die letztlich eben die artikulatorischen Muskelbewegungen, die
Spracherzeugung in dem Fall, also
die, genau, das aber letztlich die, also wie es ausgesprochen werden soll. Mhm. Aber da sind wir schon wieder weiter, weil man kann jetzt, es gibt schon Studien, die gezeigt haben, man kann zumindest ein gedachtes einzelnes Wort abfangen, das nur vorgestellt ist, wo keine heimliche, also so nicht artikulierte Vorstellung eines Lautgebildes da ist. Und das ist deshalb möglich, weil Sprache eben oder die Vorstellung von Wörtern wesentlich nicht nur darauf basiert, wie sie geplant werden, sondern auch wie sie gehört werden. Also der Wahrnehmungsmodus ist genauso wichtig. Und wenn man das in diese Modelle mit einbaut, gelingt es eben auch, sich ein rein vorgestelltes einzelnes Wort elektrophysiologisch abzufangen.
Aber wie genau geschieht das? Also auf einfache Art ausgedrückt?
Also zurzeit ist es nur möglich mit sogenannten Elektrokortikogrammen, also wo man Elektroden direkt auf die Hirnrinde legt während einer Operation, zum Beispiel eine Epilepsieoperation, kann man das im Spital machen. Und da kann man, wenn man genügt, das sind sehr dichte Netze von Elektroden, und da kann man die entsprechenden Signale, das sind also die Schwingungen im Hirn und vor allem die Verknüpfung verschiedenen Frequenzbändern, die haben ganz eigene Signaturen, mit denen man dann quasi rekonstruieren kann, welches Wort jemand sich vorgestellt hat. Und zwar eben nicht vorgestellt hat, dass es er oder sie ausspricht, sondern dass es wirklich nur vorstellt. Und das ist das Letzte, was jetzt was gelungen ist. Und das bedeutet, wir sind eben weg von der Aussprache, von der geplanten, sondern wirklich bei der Vorstellung des Wortes. Mhm. Aber es ist bis jetzt nur ein einzelnes Wort. Und es geht nur mit Elektrokortikogrammen, während einer Operation und so weiter. Also es wird insofern Entwarnung, aber eben irgendwo auch nicht, oder?
Ja, eben, also ein einzelnes Wort unter was weiß ich, wie viele Tausende, Hunderttausende Wörter es gibt pro Sprache.
Genau, und das eben, es ist auch hier alles in einem kontrollierten Experiment. Man hat eine beschränkte Menge von Auswahlen und die Testkriterien sind nur, kann man aus einer Auswahl von Wörtern das Richtige quasi rekonstruieren aufgrund der Signale. Wir sind noch nicht da, aber eben, das sind die ersten Schritte, ganz klar.
Ich gucke mal wieder in die Runde. Also mir persönlich verursacht das doch ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Ja. Also ich stelle mir einfach vor, dass man großartige Science-Fiction, Comics und Bücher und Filme, dystopische dazu machen kann. Und was mir dazu noch einfällt, ist, ich meine, es ist ja ein Paranoia-Buch auch. Also ich finde, das Schöne ist ja, dass du ganz viele Dinge ansprichst. Es gibt eben diese dystopische Science-Fiction-Ebene, die extrem gruselig ist und bei der man eben sich auch immer fragt, bin ich jetzt paranoid, bin ich Verschwörungstheoretikerin oder nicht? Also als Leserin schwankt ja mal auch zwischen diesen Positionen. Aber was ich toll finde, ist, dass du den Paranoia-Modus eigentlich mit traditionellen Erzählmitteln hinkriegst. Also mit der Art, wie die Kamera eben in die Vogelperspektive geht. Ich beobachte dich und dann ranzoomt an die Einzelnen. Man fängt selber an, ein bisschen immer zu suchen, wo ist er da in dieser Stadt? Was macht er da eigentlich? dieser, man bekommt so einen, selber einen kontrollierenden Blick. Und ich finde, das ist ja auch spannend, dass eher die bewährten Mittel auch aus dem Film Noir zum Beispiel, aus dem Paranoia-Kino sind, mit denen du arbeitest und jetzt gar nicht irgendwie neue Technologien, die umgesetzt werden. Also die neuen Technologien sind ja eher dann auf der Handlungsebene wichtig.
Comic kann so vielfältig sein und du hast recht, es sind filmische Mittel. Es ist eine Filmsprache schlussendlich. Eigentlich sind es Standbilder eines Films. Also die Regeln, die ich befolge, sind filmische Regeln. Diese Schuss-Gegenschuss-Situationen, diese Dialogszenen, die verschiedenen Einstellungsgrößen, das sind genau die Techniken, die ich von Meister Hitchcock übernommen habe.
Also richtig oldschool. Gläserne Gedanken. Der Titel dieses Bandes löst bei mir natürlich auch schon so etwas aus. Und zwar nicht so sehr eine Befürchtung, aber ich habe das Gefühl, ja, da sind wir doch schon. Algorithmen, die erkennen, dass ich jetzt gerade mal vor 10 Minuten geguckt habe, wie ein Städteflug nach Lissabon, wie viel sowas ausmachen würde. Und dann kriege ich 3 Wochen lang Werbung für Portugal. Das ist doch so ein recht gläsern.
Oder dass der Preis steigt, je länger du zuwartest. Mhm. Plötzlich ist der Flug 800 statt 700.
Ja, weil es nämlich nur noch ganz wenige Plätze in diesem Hotel zu buchen gibt, oder?
Ja, das sagen sie natürlich.
Ja, aber trotzdem, wir sind schon dort. Also eben die Angst, die du ausdrückst, ja, die ist recht berechtigt, oder?
Ja, ich bin vorsichtig, ja.
Und dann gibt's dieses Kind, das ich eingangs erwähnt habe, das doch eine große Rolle spielt. Ist das wie der Einbruch der Natur in eine völlig durchdigitalisierte Welt, das da immer wieder dazwischenschreit oder so, quasi den Revolutionär gibt? Mich gibt's übrigens auch noch und ich bin...
Jana Nowotny, sie ist die Art Directorin vom Fumetto Comic Festival und sie hat einen schönen Text geschrieben über das Buch und sie hat gesagt, dieses Kind sei sehr mitteilungsbedürftig. Das fand ich schön, weil das Kind kann sich nur schreiend artikulieren. Das sind ja eine der ersten Möglichkeiten, die wir haben, uns zu äußern. Und ja, tatsächlich geht ja einiges ab in diesem Paar und der kleine Andreas hat keine andere Wahl als zu schreien und Aufmerksamkeit zu verlangen. Und ich glaube, diese Fallhöhe zwischen, sage jetzt mal, ganz komplizierten technischen Aspekten und eben diesem archaischen Schreien dieses Kindes war mir wichtig.
Und ein recht schweigsamer Vater auch noch, der quasi alles, was er denkt, eigentlich quasi in Diktaphon reinredet und dann dieses Schreikind.
Ja, das Großartige ist ja, dass es einerseits heißt der Titel Gläserne Gedanken, wir haben diese ganze Paranoia-Geschichte und dann haben wir diese Familie, die nicht miteinander reden kann. Eben der eine schweigt, der andere brüllt permanent. Die Mutter ist immer, also kann sich auch nicht mehr richtig ausdrücken. Und am Anfang geht es ja zum Beispiel auch um Geschlechterklischees im Film. Sie wollen sich einen Film anschauen, diskutieren darüber, wie klischiert die sind. Und du arbeitest ja auch mit Geschlechterklischees. Der Mann schweigt, die Frau heult und weint. Und
mit ihrer besten Freundin zusammen. Genau. Und der Mann sitzt daneben und denkt, wie das jetzt wäre, wenn ihr der Rock ein bisschen höher rutschen würde.
Ja, also genau, so diese die Gläser, also die Gedanken, die verborgen sind, sind die alle, also die, auf die man sofort kommen würde. Nicht besonders originelle Sachen, die er denkt. Und das fand ich extrem spannend. Also was eben diese Frage, was bedeutet es denn überhaupt miteinander zu reden? Da hilft dann auch die ganze Technologie nichts, sondern das sind wirklich so basale Beziehungssachen, also man muss irgendwie miteinander reden, ja, um sich verständigen zu können.
Also ich glaube auch hier ist noch eine andere Dimension, oder wenn man von Gedankenlesen, also wir haben jetzt von Gedankenlesen geredet im Sinne eines technologischen Problems, aber der Witz des Menschen ist ja eigentlich, dass wir verdammt gut Gedanken lesen können. Unser ganzes Sprachverhalten basiert darauf, dass wir Gedanken lesen. Sprach miteinander reden heißt Gedanken lesen eigentlich im Alltag, oder? Weil was wir machen, ist, wir interpretieren. Weil was jemand sagt, ist sehr allgemein, sehr vage, sehr abstrakt, aber wir überlegen uns sofort, warum sagt sie das? Warum sagt er das? Und machen uns Gedanken über die Motive und machen uns sogar Gedanken darüber, was denkt mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin darüber, was ich denke, und passen unsere Sprache dem an, was wir denken, was der andere oder die andere denkt. Ja, es ist so, das ist der Witz von Sprache. Und also viele Anthropologen finden, das ist auch der Kern, was den Mensch zum Menschen macht, weil das sind Fähigkeiten, die wir bei anderen Tieren viel weniger ausgeprägt finden. Das ist schon etwas ganz Fundamentales. Also Gedankenlesen machen wir immer. Ja, und ich glaube, das kommt auch in dem, was du vorher angesprochen habt, genau heraus. Oder diese Kommunikationsformen, wo dieses Missverstehen, dann eben die Gedanken falsch lesen und so, ist das, was den Dialog antreibt.
Eben insofern ist Literatur ja auch nichts anderes als Gedankenlesen sozusagen. Also nicht die Gedanken des Autors natürlich, sondern was zwischen den Zeilen steht, zwischen den Bildern steht. Und ich finde, das Buch holt das wirklich wunderschön heraus. Also die ganze Metaebene auch des, was ist eigentlich Lesen in ganz verschiedenen, auf ganz verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen medialen Ebenen auch.
Über was wir reden, wenn wir über Liebe reden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der amerikanische Autor hieß, der so einen Kurzgeschichtenband herausgegeben hat. Das wäre natürlich auch in die Richtung, das ständige Interpretieren von dem, was das Gegenüber sagt. Machen wir das wirklich dauernd?
Es ist fundamental. Also es ist, wir könnten, also einfaches Beispiel, wir könnten keine ironischen Sätze verstehen, wenn wir nicht interpretieren würden, weil wir würden wörtlich nehmen und dann ist schon gescheitert.
Oder? Es gibt aber genügend Leute, die das nicht
tun. Ja, können. Genau. Und dann funktioniert es eben genau nicht. Mhm. Oder? Und dann merkt man, die Sprache funktioniert nicht so, wie sie sollte. Aber wenn Sprache so funktioniert, wie sie sollte, ist es eben deswegen so, weil wir wissen, wie wir interpretieren.
Ja? Ist es auch ein Band über Sprachverlust?
Ich glaube einfach, die Figur Markus ist introvertiert. Mhm. Das ist so seine Welt. Ich glaube, das ist der Kern. Man sieht ja nur seine Gedanken.
Mhm. Ja.
Also, man liest sie nur. Man liest vielleicht in den Gesichtern der Figuren die Gedanken, aber wirklich explizit eigentlich nur seine.
Wobei Sprachverlust ist natürlich das Motiv, das die Forschung, von der ich vorher geredet habe, antreibt.
Ja, ich wollte schon fragen, was die eigentlich soll, diese Forschung.
Das Ziel der Forschung ist ein therapeutisches, ein vom Problemlösen. Wir haben extrem viele Fälle von Sprachverlust, immer mehr, weil wir älter werden und die Risiken halt steigen. Und das ist ein ganz klarer Drang natürlich, letztlich nach Neuroprothesen, die das Sprechen wieder ermöglichen. Und es ist ja wirklich auch eine ganz schlimme Situation, in der man landen kann, oder? Wenn man plötzlich nicht mehr sprechen kann. Und das ist, was diese Forschung vor allem antreibt, oder? Einerseits gibt es natürlich auch andere Motive, aber das sind zumindest eher die hehren Motive, die es gibt. Oder?
Und die unhehren wären?
Naja, die sind natürlich
die Ferien in Lissabon, oder? Zum Beispiel.
Genau, also da kann man natürlich, man kann alles damit anstellen, wenn man eben wirklich nachmessen kann, was jemand sagen will, aber nicht sagt, oder? Das ist, und da wissen wir nicht, was alles in den Hinterzimmern überall geforscht wird.
Ja. Also wie wahrscheinlich mit jeder Forschung, man kann sie auch für andere Zwecke brauchen, als die sie ursprünglich hatten. Etwas, was mir schien, die Vorstellung schon, dass alle unsere Gedanken sichtbar sind oder durchsichtig sind, trotz allem Gedankenlesen, das wir scheinbar ständig machen. Das wäre ja eine schreckliche Vorstellung, ständig alles müssen mitzukriegen. Eben gerade diese Szene, wie die beiden Freundinnen sich unterhalten und der Mann sitzt dort und überlegt sich, wie das wäre, wenn die andere, die Freundin der Frau.
Ja. Ja. Die Männer, die 300 Mal am Tag an Sex denken, das wäre also und so. Wie wäre das dann aber, wenn das alle offenlegen würden? Und da ist vielleicht eine Aussage kurz drin, dass es sowieso missbraucht würde. Also die Tech-Mächtigen oder was auch immer, die würden schon schauen, dass es nicht alle machen müssen. Das ist ja, das wäre sonst wieder so eine globale Vision, die ja hübsch wäre. Wir würden alles nach außen kehren, wir wären total gläsern, wir hätten keine Geheimnisse mehr. Es gäbe auch keine Literatur mehr, glaube ich auch, weil Literatur hat viel mit Lügen zu tun. Und ja, das wäre das Ende.
Ein schöner Satz.
Aber. Das wäre vielleicht das Ende unserer kulturellen Tätigkeit. Man könnte sagen, vielleicht ist das ein ersehntes Paradies. Ich möchte es nicht mal, unser ständiges Streben nach was auch immer, erzählen, Geschichten, woher kommt das? Vielleicht könnte man das endlich ablegen. Wir wären total transparent. Wir müssen gar nicht mehr so sprechen, sondern ich sehe bei dir.
Genau, also ich sehe es genau. Wir könnten wirklich, es gibt fundamental andere Kommunikationsformen, sind denkbar. Zum Beispiel könnte man simultan Konzepte übermitteln, oder? Sprechen zwingt uns zu einer Linearität, oder wir müssen immer eins nach dem anderen. Aber die Strukturen, die wir benennen wollen, die wir äußern wollen, sind eigentlich nicht zeitlich geordnet. Wir haben, das sind abstrakte Konzepte, die man auch eher als Bild äußern kann, zum Beispiel, oder? Das ist dann zwei-, dreidimensionales Gebilde, oder? Aber nicht notwendigerweise zeitlich geordnet. Aber Sprechen oder auch Zeichen, Gebärdensprache, oder? In diesen Kommunikationsformen sind wir gebunden an eine zeitliche Linie. Und wenn das wegfällt, haben wir eine ganz andere Art von Kommunikation. Wir werden vielleicht überflutet von zu viel Information gleichzeitig, weil wir es können, oder? Ich weiß nicht, ob das Hirn das dann mitmacht, aber es sind grundsätzlich andere Formen möglich. Und das andere, was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, oder? Wir haben damit, es ist nicht nur so, dass wir dann nicht mehr lügen können, sondern wir haben auch nicht mehr die Freiheit zu interpretieren, was mein Gegenüber eigentlich sagen wollte. Da können wir ja auch mal eine andere Interpretation unterstellen, oder wie man so schön sagt, oder? Und dann entwickelt sich das Gespräch vielleicht in eine andere Richtung.
Uns müsste jeder Gedanke ja immer ganz präzis schon formuliert sein und gar keinen Spielraum mehr zulassen für die Interpretation.
Mir gefällt das Literatur gleich Lügen nicht so gut. Ich würde, ich glaube, das ist ein so heißes Thema unserer Gegenwart, dieses Aushandeln der Grenze zwischen Fiktion und Realität. Also ich glaube, da leistest du mit dem Buch nämlich auch einen wichtigen Beitrag, um auch die Ängste, die damit verbunden sind, dir anzuschauen. Ich würde wirklich so ein bisschen darauf bestehen wollen, dass Literatur eher ein, oder überhaupt, das ist ja nicht Literatur im klassischen Sinn, sondern jetzt eben gerade diese multimodalen Medien wie der Comic, dass das Experimentierräume sind, in denen eben gespielt werden kann. Also ich glaube, der Begriff des Spiels ist extrem wichtig für alle künstlerischen Aktivitäten, dass es eben dann nicht gelogen ist, sondern es ist vieldeutig, es ist verspielt, es kann eben, es kann gleichzeitig sich verästeln in viele Richtungen. Und ich glaube eben der Comic und noch viel extremer natürlich dann der Film oder das Videospiel kann natürlich diese mehreren Dreidimensionalität aufnehmen und eben auch ausprobieren, was passiert dort drin. Und dann auch, ich finde, es ist auch ein sehr interaktives Medium mit den Blättern. Oder vor allem, wenn man gleichzeitig blättert, vielleicht mit einer Hand blättert, mit der anderen auf dem Handy scrollt. Mhm. Also da macht man schon extrem spannende mediale Erfahrungen. Und der Effekt ist dann eigentlich genau der gegenteilige von dem, was hier die Ängste sind, nämlich dass es so eine Unmittelbarkeit gibt, es vom Denken ins Übermitteln, dass nämlich immer das Medium da ist. Also es gibt immer das Medium als das Dritte, als das eigentlich Gestaltende dazwischen. Und deswegen finde ich das Kind auch so wichtig, weil das ja auch so eine Figur des Dritten eigentlich ist zwischen den Erwachsenen, das extrem viel stört und stresst, aber vielleicht eben auch so wie eine Gegenfigur zum Medium ist.
Also ich würde am liebsten gleich weiterentwerfen, also mit deinen Gedanken und deinen. Man könnte wirklich jetzt in dieser Viererrunde so eine Vernetzung herstellen, die ganz schnell hin und her kommunizieren kann und verschiedene Bilder auffassen könnte. Und auch noch auf dein Ding mit dem Lügen, das ist natürlich, das stimmt natürlich, man ist eher ein Hochstab oder man ist ein Felix Krull vielleicht als Autor, weil man tut ja auch so. Und was mich am meisten beschäftigt, indem ich so tue, wie wenn ich wüsste, wie es funktioniert, leiste ich vielleicht sogar einen Beitrag zur Lösung des Gedankenleseproblems. Also ich weiß, es ist größenwahnsinnig, aber stell dir vor, ein Wissenschaftler schnappt das auf und das klingt doch noch gut mit diesen Mikrosensoren.
Die Mikrosensoren im Glas Wasser,
genau. Dann, also es tut mir leid, ihr habt es jetzt getrunken, aber wir messen. Erik
nimmt es jetzt auf. Ich habe schon hier so ein Spruchband hier oben, wo drauf steht, was ich denke.
Du eiferst den russischen Science-Fiction, also Autoren nach, deren Werke ja dann sich realisiert haben in Raumfahrttechnologie.
Es ist wirklich verrückt. Und ich meine, Jules Verne war mit dem Mondflug da und es wurde realisiert. Also ich glaube, das ist schon beängstigend, nicht?
Wir landen immer wieder bei dieser Angst, aber wir wollen ja nicht unbedingt so einen kulturpessimistischen Abend verbringen miteinander, trotz allem, oder? Also auch wenn es dann manchmal schwerfällt bei diesen Dingen. Was ich dich noch fragen wollte, eine der Figuren, diese Conny, die Freundin der Mutter des Schreikindes, die kommt dann plötzlich mal auf die Verschwörungstheorie. War das von Anfang an klar, dass so eine Figur her muss, oder ist das jetzt entstanden während der Zeit der Pandemie?
Des Lockdowns? Ja, interessant, ich habe wirklich jetzt 3 Jahre an dem gearbeitet und Sommer 19 war das kein Thema und dann kam dann Januar 20 und ja, ich habe halt einfach immer weitergeschrieben und gezeichnet. Und ich glaube, die Spikes sind deutlich Pandemie geprägt, aber die Goni, ja doch, ich kann es nicht sagen, tatsächlich doch. Weil ich glaube, ich nehme einfach alles auf, also eben auch mit den Figuren, weißt du, man nimmt ja alle Figuren auf. Ich bin der Meinung, das kommt nicht irgendwo her, sondern das ist alles Kinderbücher, was meine Eltern mir vorgelesen haben.
Ja, wir sind auf dieser Erzählspirale,
schlussendlich können wir nicht anders als beeinflusst werden und am Schluss macht man etwas und nicht nur pessimistisch, sondern vielleicht etwas Tolles draus. Also es entsteht auch ein tolles Gespräch. Und das ist sicher dann auch beeinflusst worden durch diese Pandemiesituation. Ja, aber das ist kein Pandemie-Comic. Nein, also
nein, das ist
müsste man noch 30, 40 Jahre warten.
Ich habe extra gesagt, Conny steht hier oben. Auf meiner Stirn steht es geschrieben. Mein Mikrofon haut ab mal zwischendurch, auch gut.
Deine HoloLens, also deine Brille ist eigentlich so eine... Das sind die ganz schlanken, die neuen, oder?
Ja, in Zukunft gibt es ein eingebautes Mikrofon, vermutlich irgendwie.
Die Kamera sieht man gar nicht mehr. Das, bei dir ist auch nicht schlecht, oder? Du hast die da auf der Seite.
Mach mir nicht noch mehr Angst, als ich es schon habe. Noch etwas, was ich noch aufgreifen wollte. Der Trend zur Autofiktion, das wird ja dann auch mal thematisiert mit dem Herrn Knausgard. Ja. Wenn jemand quasi irgendwie seine Gedanken in ein Diktaphon reinspricht. Ja. Da liegt es ja nahe, dass der die ganze Zeit einfach von sich erzählt. Ist das wirklich so ein Trend eigentlich?
Also eigentlich liegt das gar nicht so nahe, weil der Markus ist ja eher in der Tradition von Freud und sagen wir von Schnitzler, der mit Fräulein Else oder Leutnant Gustl diesen Stream of Consciousness betrieben hat. Und klar, da geht's schon um das, was in den Köpfen der Figuren abgeht. Also eigentlich ging's ja da wirklich auch schon um, oder auch bei James Joyce natürlich, um dieses, was passiert im Kopf. Das ist eigentlich eine literarische Technik, die über 100 Jahre alt ist. Das finde ich eben auch noch faszinierend. Aber dass es jetzt in die Autofiktion rüberschwappt, ich glaube, das ist ein anderes Phänomen. Das ist wirklich auch eine Auseinandersetzung, eine literarische, mit dieser schwierigen Schnittstelle von Fiktion und Realität. Oder wie komme ich eigentlich an die Realität heran, indem ich mich unter die Lupe nehme? Und das kann ganz toll herauskommen, wie bei Rachel Cusk zum Beispiel, oder eben ganz fürchterlich, wie ich finde, bin ich wahrscheinlich einig mit dir, Matthias, bei Knausgard, wo es dann einfach zu viel Nabelschau ist. Aber eigentlich ist das schon ein Verfahren, mit dem die Welt aus einer ganz radikal subjektiven Perspektive untersucht werden kann und eben auch der eigene Körper in der Welt untersucht werden kann. Und von da aus wird es dann eben doch wieder zu etwas Allgemeinem, auf das man sich beziehen kann.
Aber es ist doch trotzdem ein Trend auch im Internet. Also es ist ja ganz klar, ein paar von uns haben Kinder, Jugendliche, und wir wissen, wo die sich bewegen, auf welchen sozialen Plattformen. Da ist ja der Hang zur Selbstdarstellung riesig groß. So eine Art von Autofiktion. Guck mal da, ich war in Paris. Wo ist der Eiffelturm hinten dran und so weiter und so fort.
Es ist fast ein literarisches Werkzeug geworden. Man kann eigentlich so tun, wie wenn man jemand anders wäre.
Oder jemand, der was
war. Das ist ja nicht Autofiktion, würde ich jetzt auch gerne noch unterscheiden.
Ja, also ich glaube...
Es ist Selbstdarstellung.
Selbstdarstellung?
Ja, okay. Also es ist natürlich schon, man spielt, eben da sind wir dann auch wieder bei der Frage Hochstapelei, Lüge, Selbstdarstellung, was ist das eigentlich? Aber klar, also ich sehe da auch so ein bisschen es gibt ja die Diagnose von Andreas Reckwitz, dem deutschen Kultursoziologen, der sagt, wir sind alle kuratierte Selbst. Also wir präsentieren uns für die Öffentlichkeit auf Instagram, auf TikTok, was auch immer, Social Media, und inszenieren uns da. Und ich glaube, die Autofiktion macht genau das Gegenteil. Die Autofiktion versucht wirklich hart auch ans eigene Selbst ranzugehen. Und sich als Material zu verwenden, um die Welt besser zu verstehen oder auszuloten.
Also ich habe Knausgard jetzt nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, schonungslos, aber vielleicht manchmal auch geschönt.
Ja, ist ein bisschen eitel in seinem Fall.
Okay, gut. Also hätten wir den Fall Knausgard auch erledigt. Ich wollte nur noch ganz zum Schluss nochmal auf dieses Thema Autorin, Autor als Lügner. Wollen wir uns auf GeschichtenerzählerInnen einigen? Also so zum Beispiel, dass man irgendwie wie einen total subjektiven Blick auf die Welt wirft, indem man Geschichten erzählt?
Ich finde das wunderbar, weil das ist vielleicht die ganz alte Tradition. Am Feuer, in der Höhle, man erzählt sich Geschichten, fühlt sich geborgen.
Ja, ich glaube, das ganz, also was ich wichtig finde bei dem ist, all das ist eben wiederum nur möglich, weil wir beim anderen sehen können, dass es keine Realitätsabbildung ist, weil wir eben interpretieren können. Und wir können vergleichen, was ist gemeint und was sehe ich. Und ich sehe, es ist nicht das, was gesagt wurde, ist und gemeint wurde, ist nicht das, was ich auch sehe. Das kann man Lügen nennen, kann es Geschichten erzählen nennen, aber auf jeden Fall haben wir ein Mismatch zwischen dem Gesagten oder Geschriebenen und dem, was wir gemeinsam überprüfen könnten. Das wollen wir auch gar nicht überprüfen, oder? Das ist ja gar nicht der Zweck davon. Aber die Voraussetzung, dass das alles möglich ist, ist, dass wir eben diese Unterscheidungen machen können, dass wir uns bewusst sein können, aha, das ist jetzt nicht gemeint als Abbildung der Welt, sondern es ist gemeint für einen anderen Zweck. Und da fragen Sie, warum wird diese Geschichte erzählt? Aha, vielleicht nicht um den Zweck, um die Welt zu beschreiben, die wir gemeinsam sehen können, sondern um etwas anderes zu begründen. Zum Beispiel, dass wir uns zusammen wohlfühlen oder dass wir uns zusammen schlecht fühlen oder dass wir uns irgendwas vorstellen zusammen, was wir, worauf wir sonst nicht kommen würden und so weiter. Aber es hat einen anderen Zweck, oder? Und das ist was fundamental Menschliches und eben begründet durch diese Gedankenleserei, die wir machen.
Ja, und das beweist jetzt nochmal aus sprachwissenschaftlicher Sicht, dass Erzählen etwas ist, was nicht verschwindet, egal wie die Medien sich wandeln. Also es gibt ja auch immer diese große Angst, dass die Erzähltradition untergeht, aber das tut sie gar nicht. Also wenn man sich das Marvel Cinematic Universe anschaut, dann kommt dort einfach alles, was jemals erzählt wurde, wieder zusammen. Und auch in deinem Buch hier kommt, ich glaube, es ist wirklich auch eine Reflexion über das Erzählen in unterschiedlichen Medien.
Wir sind auf der Erzählspirale mit ganz vielen Figuren, die es schon gab und die zusammenfließen in einem. Die Graphic Novel heißt Gläserne Gedanken. Der Autor ist Matthias Knehm. Wir waren zu Gast im Sphere. Herzlichen Dank, Christine Lötscher und Balthasar Bickel und Matthias Knehm. Mein Name ist Erik Fackung.